I just got scared. I've been locked up for so long, and I didn't want to be merged with a cough. I said it there. Now we all know the truth. That damn, I can hide it, but I'm still sick as hell. It's that paranoia kicking in again. Boy, it kicks me so hard that I can't defend myself. The end. It's the end of this message call again.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben wieder Astra Colada Zeit. Es ist der 6.4.2023, Folge 159, und leider müssen Sie sich heute natürlich wieder nur mit mir alleine begnügen, weil Daniel Hüttmann wieder auf Tour ist. Aber ich habe heute eine wundervolle Frau bei mir zu Gast, die vor mir sitzt. Diesmal nehmen wir nicht auf in der Astra-Stube, sondern ihr hört es ist sehr leise, sehr atmosphärisch. Wir sind in der Hebebühne in unserem Studio und vor mir sitzt Siamke Meyer. Hallo, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Oh, vielen Dank für die Einladung. Badam, da bist du. Ich habe voll das Problem, deinen Namen auszusprechen. Siamke, ich will immer Smack. Siamke, wo kommt der Name her?
Der Name kommt aus Schweden und meine Großeltern haben schwedische Wurzeln und deswegen kam meine Mama auf die fantastische Idee, mir und meinem Bruder schwedische Namen zu geben, und so ist Siamke entstanden.
Ah, aber trotzdem Meyer mit Nachnamen heißen.
Genau, weil mein Papa halt Meyer heißt.
Du bist Veranstaltungskauf. Frau,
genau
sozusagen.
So ist es.
Die Siamke habe ich mal wieder natürlich kennengelernt, indem ich ja abends unterwegs gewesen bin und gedacht habe, Mensch, ist das ein interessanter Mensch. Ich meine, wir kennen uns jetzt, glaube ich, vielleicht ein oder zwei Jahre, kann das sein, einfach über diesen Rhythmus der Eventbranche. Man weiß nicht genau, wo man sich kennengelernt hat, aber man kennt sich irgendwie, so habe ich das Gefühl. Kannst du nicht daran erinnern, wann wir uns kennengelernt haben?
Oh, so ganz genau, ehrlich gesagt, auch nicht.
Siehst du, und das ist das
Es sind einfach diese Events, auf denen man dann ständig ist und man sich einfach über den Weg läuft.
Wie lange bist du schon Veranstaltungskauffrau?
Ausgelernt bin ich seit Anfang 2019 und in der Agentur selbst bin ich seit über 7 Jahren tatsächlich.
Dafür muss man erstmal wissen, bei welcher Agentur du bist.
Ich bin für ASS Concerts und Promotion tätig.
Was ist denn ASS Concert? Es tut mir total leid, ich muss manchmal mal ein bisschen blöd tun, weil viele unserer Hörerinnen auch nicht immer ganz genau wissen, wer eigentlich Carsten Janke ist oder was macht eigentlich River oder wofür ist eigentlich Kingstar zuständig? Also ASS Concerts ist eine Booking-Agentur, ist eine große Booking-Agentur eigentlich auch, oder?
Genau, hauptsächlich Tourneeveranstalter, aber auch örtlicher Veranstalter in Hamburg und in Nordrhein-Westfalen.
Für was muss ich ASS kennen?
ASS tourt zum Beispiel Bands wie The Hooters, Fischer Z und
ist Hooters dieses Johnny B?
Genau.
How much there is to see? Okay.
Genau so ist es. Großartiger Hit.
Und da bist du seit 2019 ausgelernt?
Da bin ich seit 2019 ausgelernt, genau. Dann nach der Ausbildung auch da geblieben und immer noch dort.
Ist das die erste Ausbildung, die du gemacht hast? Hast du noch vorher ein Studium gemacht?
Nein.
Du bist direkt reingegangen?
Ich habe mit zuckersüßen 20 Jahren angefangen.
Direkt nach dem Abi?
Nee, ich habe noch zwischendurch einen kurzen Auslandsaufenthalt gemacht.
Und, oh, wo warst du?
3 Monate in London.
Mhm.
Und habe dort in der Bar gejobbt und bin dann als Praktikantin bei ASS angefangen und ja, vom Praktikum in die Ausbildung und von der Ausbildung halt dort geblieben.
Warum hast du keinen Bock gehabt zu studieren?
Ich studiere nebenbei noch tatsächlich.
Ach so.
Ich habe 2020 angefangen mit meinem Studium, im Abendstudium.
War ja auch genügend Zeit.
Es war tatsächlich unabhängig von der Pandemie geplant, die ganze Geschichte, aber es hatte natürlich super gepasst.
Dann hätte ich mal eine Frage. Ich weiß, dass wir uns getroffen haben und es war ein feuchtfröhlicher Abend für mich. So. Und es tut mir leid, wenn ich bin gerade mit unseren Gästen halt immer sehr, sehr fordernd und dann sieht man sich in irgendeiner Bar und ich komme dann an und denke halt so, ha, du bist der tollste Mensch der Welt und unterhältst dich über dies, das, jenes, über die Branche und sagst dann halt einfach so, Mann, das ist doch ein interessantes Thema, was wir im Podcast ansprechen wollen. Und jetzt stehe ich hier und frage mich, über was haben wir gesprochen und wie viel Alkohol habe ich getrunken?
Wir haben zusammen 2 Schnäpse getrunken und einen Sekt Mate.
Fantastisch.
Und wir haben uns über mein Studium unterhalten. weil ich studiere Wirtschaftspsychologie und BWL und haben uns darüber unterhalten, wie man dieses Studium auch auf die Kulturbranche anwenden kann.
Krass, wie kann man denn diese wie kann man dieses Studium denn auf die Kulturbranche anwenden?
Naja, also BWL ist halt normale Betriebswirtschaftslehre und am Ende des Tages ist ja auch jeder Veranstalter und jede Agentur auch einfach ein wirtschaftliches Unternehmen, was am Ende des Jahres eine Bilanz abgeben muss und dadurch hat man halt schon mal diesen betriebswirtschaftlichen Aspekt einfach und den wirtschaftspsychologischen Aspekt hat man in dem Sinne, weil es da auch viel um Personalentwicklung, Personalförderung geht, interkulturelle Psychologie und aber auch Werbepsychologie, also sprich irgendwie Marketingmaßnahmen.
Habe ich jetzt noch nicht verstanden. Kannst du mir das mal so erklären? Kannst du es mir mal wieder so erklären, wie es damals war am Tresen oder als wenn ich 6 Jahre alt wäre? Was kann ich als Wirtschaftspsychologe machen?
Als Wirtschaftspsychologe kannst du in Personalentwicklung gehen und einfach im Personalbereich. Und den Aspekt Werbepsychologie hast du halt, weil am Ende des Tages bist du ja auch im Vertrieb. So, das heißt, du vertreibst ja entweder Künstler oder du vertreibst halt Tickets, die du ja in dem Sinne auch irgendwie am Markt platzieren musst. Und genau da halt einfach die Aspekte dahinter mit den verschiedenen Modellen, die ich jetzt aber ehrlich gesagt auch aus dem Kopf gerade gar nicht alles so aufzählen kann.
War das der Plan dahinter, das zu machen oder war das... Ich muss neben meiner normalen Ausbildung noch irgendwie etwas machen und das trifft es als nächstes.
Ja, ehrlich gesagt war es das, weil ich einfach nach der Ausbildung gemerkt habe, so 40 Stunden die Woche arbeiten macht Spaß, ist cool, aber irgendwie reicht mir das noch nicht.
Ich will 70 arbeiten.
Genau. Nee, also 40 Stunden die Woche einfach nur stumpf einen Job arbeiten, auch wenn er abwechslungsreich ist, reicht mir persönlich einfach nicht. Ich glaube, es ist halt auch immer typabhängig. Weil man halt einfach das machen kann, weil ich glaube, es kann halt auch nicht jeder machen, weil jeder ja auch einfach ein anderes Level und ein anderes Pensum irgendwie erfüllen kann, was auch einfach teilweise ja auch genetisch bedingt ist, irgendwie hintergrundbedingt ist oder auch irgendwie mental bedingt ist. Und für mich ist es halt einfach, ich habe dann das Studium angefangen, weil ich halt einfach noch mehr machen wollte und auch gesagt habe, okay, was passiert denn eigentlich, wenn ich in 5 bis 10 Jahren irgendwie doch mal einen Rappel bekomme und sage, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Musikbranche, dann kann ich ja quasi nichts anderes machen, weil ich habe ja nur diese Ausbildung, also nur in Anführungsstrichen als Veranstaltungskauffrau.
Aber ich gehe jetzt mal zurück in die Vergangenheit und sehe die 20-Jährige, ich will es, das ist ein gemeiner Name. Siamkese.
Kurzer Funfact nebenbei, meine Cousine heißt Zwantje und ich werde immer ganz oft Zwantje genannt, weil irgendwie die Leute das immer verwechseln und für viele fällt es dann, also vielen fällt es sehr, sehr schwer, wenn ich und meine Cousine im selben Raum sind und dann dieses Jamke und Zwantje.
Das richtig zu sagen, ohne dass sie einen Zungenbrecher bekommen.
Genau.
Mir geht's ziemlich, ich will, ist egal, aber du stehst da, du bist 20 Jahre. Wie kommst du eigentlich in dieses abgefuckte Haifischbecken-Musikbusiness?
Ich war damals mit zarten 16 Jahren auf einem Konzert. Ich glaube, es war in der Sporthalle, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall sind da dann Leute irgendwie ganz wichtig über die Bühne gelaufen mit irgendwie Funkgeräten in der Hand und ich stand da mit meinen 16 Jahren mit leuchtenden Augen und dachte mir, das möchte ich später auch mal machen. So ist tatsächlich dieser Berufswunsch damals bei mir entstanden.
Welche Band hast du gesehen?
Es waren die Matzen.
Oh.
Dann hatte ich einen Berufsberater damals in der Schule, der mir dann irgendwie erzählt hat, nee, und vergiss das mal und mach doch mal was Bodenständiges. Und
Holzfällerin.
So ungefähr. Also er
was
mir
hat
dann,
an jeden geraten?
Am Ende des Tages hat er mir zu einer Friseurausbildung geraten.
Was? Mit 16?
Ja. Also da war dann so, ja, wenn du was Kreatives machen möchtest und so, dann mach doch mal eine Friseurausbildung.
Ich finde BerufsberaterInnen sowieso schwierig. Kindern schon mit 14, 15, 16 vorschreiben zu wollen, was sie eigentlich machen sollen. Und gerade in dem Moment, dass wirklich Eigeninteresse herrscht und ich möchte gerne etwas tun, aus eigenem Interesse raus, jemand sagt, ja, aber das ist nicht so, das solltest du auf jeden Fall nicht machen. Das ist scheiße. Man bekommt ja was mitgegeben. Das ist ja gar nicht ganz geil, dass man so einen großen Werkzeugkoffer hat. Eigentlich schon als junger Teenager. Man aber gar nicht weiß, was da eigentlich alles drin ist. Und die Talente und wo man eigentlich total drauf Bock hat, das sind schon die Werkzeuge, mit denen man so einigermaßen arbeiten kann, weil man die schon selber rausgeholt haben und schon einigermaßen definieren kann. Und ich finde es immer schwierig, wenn Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was in diesem Werkzeugkoffer drin sind, diese Talente dann halt irgendwie so runterstufen und sagen, ja, das ist ein Werkzeug, ja, weil, also das kannst du auf jeden Fall nicht benutzen. Such da erstmal ein Werkzeug raus, von dem du erstmal noch nicht weißt, was es eigentlich ist. Aber finde ich geil, dass du dich dagegen entschieden hast.
Ja, also ich habe dann einfach mir überlegt, ich mache dann noch ein bisschen Schule weiter und starte jetzt nicht direkt nach Realschule in die Ausbildung, weil eine Friseurausbildung hat sich damals für mich auch einfach nicht richtig angefühlt. Und genau, bin dann so irgendwann bei ASS gelandet und habe dort einfach dann angerufen und gefragt, hallo, ich bin Siamke, ich möchte gerne mal ein Praktikum machen und mir mal angucken, ob das überhaupt alles so cool ist, wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, nach 3 Tagen bin ich nach Hause gekommen und meinte dann nur zu meiner Mama, es ist genauso cool, wie ich gedacht habe, Mama, ich möchte genau das machen gerne.
Warum ist das für dich der coolste Job der Welt?
Ich liebe Musik. Ich liebe einfach dieses Live-Feeling, wenn Leute auf der Bühne stehen und Musik machen und Leute davor stehen und begeistert sind und einfach eine gute Zeit in dem Moment haben. Und das den Leuten zu ermöglichen, finde ich halt toll. Es ist abwechslungsreich, es ist kein solider 9-to-5-Bürojob. Natürlich ist das manchmal anstrengend, aber im Großen und Ganzen glaube ich, wenn man für eine Sache brennt, dann kann man halt auch übers normale Maß hinaus ab und zu mal arbeiten und Dinge tun. Und meistens fühlt es sich dann auch nicht wie Arbeit an, sondern einfach etwas, was man gerne macht. Was natürlich auch mal anstrengend ist, aber zum Beispiel Sport ist ja in dem Sinne auch anstrengend, aber Leute machen es trotzdem gerne. So, manche, nicht alle.
Du willst gerade die 70-Stunden-Woche verteidigen, oder?
Voll.
Es ist wirklich so, oder? Also, wovon gehst du aus? Wie viel arbeitest du in der Woche? Wie viele Stunden?
Es ist unterschiedlich. Also es gibt mal Wochen, da arbeite ich wirklich, weiß ich, normal 40 Stunden. Dann gibt es mal Wochen, da arbeite ich 50, 60 Stunden. Es gibt aber auch mal Wochen, ich glaube, da bin ich auch mal irgendwie auch schon auf die 80 gekommen. Das ist dann natürlich auch nicht cool. Aber es gibt halt auch Wochen, in denen arbeite ich dann halt irgendwie nur meine 30 Stunden, weil einfach nicht viel zu tun ist. Es ist immer so ein bisschen abhängig einfach von der Arbeit, die da ist, von der Anzahl der Shows, die gerade laufen und was einfach da ist an Volumen, was weggearbeitet werden muss.
Okay, fleißiges Bienchen. Aber warum schickt denn ASS das fleißige Bienchen hier jetzt weg und warum muss das fleißige Bienchen jetzt auf einmal Hamburg verlassen? Erste große Frage ist, du kommst ja nicht aus Hamburg, oder?
Nein.
Du bist Gebürtige?
Ich komme gebürtig aus der Nähe von Bremervörde.
Oh, das gute alte Bremervörde.
Genau.
Mit dem Tartöff und dem Fördersee. Und kennen wir uns daher auch? Meine Heimat ist gar nicht so weit von dir entfernt. Und ich war oft im Tartöff.
Kann sein, dass wir uns da vielleicht schon mal über den Weg gestolpert sind.
Mit diesen ganzen Mini-Veranstaltungen von diesen ganzen Emo-Bands, die es da vor Ort gibt, über Anchors and Hearts, die da irgendwie in, wie heißt es, in Gnarrenburg oder so, auch so Emo-Festivals und sowas machen und nein, ja.
Doch, also wie gesagt, es kann sein, dass wir uns dort auf jeden Fall schon mal bei dir gestolpert sind.
Frage ich mich, aber trotzdem, man schickt dich jetzt aus dem liebgewordenen Hamburg weg, oder?
Genau, aber es war tatsächlich meine freie Entscheidung. Nein, mir wurde die Standortleitung von unserem Düsseldorfer Büro angeboten.
What?
Das war tatsächlich ein Angebot, was ich nicht ablehnen konnte.
Standortleitung heißt, du bist Head of Everything.
Ich bin so gesehen Head of Everything, ja.
Hast du sofort Ja gesagt? Ich meine, Hamburg zu verlassen und dafür nach Düsseldorf zu gehen, das ist schon meine Ansage.
Nee, also ich habe nicht sofort Ja gesagt. Ich habe natürlich erstmal noch irgendwie so 2, 3 Nächte drüber geschlafen und irgendwie mir auch Gedanken gemacht, so wie könnte man das irgendwie realisieren, was heißt das, jetzt auch Hamburg zu verlassen, auch meine örtliche Abteilung in Hamburg zu verlassen. Ich habe 7 Jahre lang zum Beispiel mit dem Andreas zusammengearbeitet, der mich 7 Jahre lang wirklich, der mich ausgebildet hat, der mich supportet hat, mit dem ich unfassbar gerne zusammengearbeitet habe, weil er wirklich ein toller Mensch ist und seit, ich glaube, 2021, ich hoffe, nee, gar nicht, seit 2020, Ende 20, haben wir auch noch einen ganz zauberhaften Azubi dazu bekommen und es war wirklich auch ein schönes Team und ein schönes Arbeiten, aber auf der anderen Seite war es halt, okay, jetzt der nächste Karriereschritt so und wenn man das dann halt auch angeboten bekommt natürlich von der Geschäftsführung, war es für mich auch so ein bisschen so eine ja, ich habe mich ein bisschen geehrt gefühlt, so dass sie mir das zutrauen und mir das Vertrauen auch entgegenbringen, so hey, du kannst das machen und wir würden dich dafür gerne haben und bevor wir die Stelle jetzt irgendwie neu extern besetzen, würden wir sie gerne mit dir besetzen, so. Naja, und dann haben wir da kurz drüber gesprochen und die Bedingungen ausgehandelt und die Bedingungen waren dann für mich so okay, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das.
Hast du Angst davor gehabt?
Voll. Also ganz ehrlich, total.
Darf ich nochmal fragen, wie alt bist du?
Ich bin 27.
Du bist 27 und bist jetzt Head of Everything in Düsseldorf für ASS.
Bin jetzt Standortleitung vom örtlichen Büro in NRW, genau.
Fragst du dich dann auch manchmal selber so, klopfst du dir so auf die Schulter und sagst dann so, ich habe es verdient, aber ich weiß überhaupt gar nicht, wann und wie das passiert ist?
Ja, häufiger.
Hast du es dir verdient?
Ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass ich die Stelle bekommen habe, weil sie mich nett finden. Es ist ja, so ein Posten vergibt man ja nicht einfach nur, weil man jemanden nett findet, sondern weil man ja dann auch irgendwie Erwartungen hat, beziehungsweise eine Erwartung hat, wie die Person die Stelle ausführt.
Und wovor hast du Angst?
Es ist halt einfach eine neue Herausforderung und ich glaube, so ein gewisses Maß an Respekt vor neuen Herausforderungen ist nicht verkehrt. Ansonsten geht es ja schon in die Richtung Selbstüberschätzung.
Hast du eher Angst gehabt vor, ist ein richtiges Frage-Antwort-Spiel hier, ne? Wir kommen so richtig gar nicht so in so ein Smalltalk hinein, ist so richtig so Frage, Frage, Antwort, Antwort, Frage, Frage, Antwort, Antwort. Hast du eher Angst gehabt vor Düsseldorf oder hast du eher Angst gehabt vor dem Job?
Sowohl als auch. Tatsächlich. Also natürlich ist es halt, man verlässt halt auch sein soziales Umfeld, seine Komfortzone einfach, ne? Also es ist ja auch, dass man irgendwann abends aus dem Büro geht und nach Hause geht und halt dann in einer neuen Wohnung ist, in einer neuen Stadt ist. Man kennt sich nicht aus, man hat noch nicht irgendwie gerade am Anfang, also ich glaube, es kommt ganz schnell, aber gerade am Anfang so nicht irgendwie die Connection, dass man irgendwie sagen kann, hey, ich habe jetzt irgendwie heute nochmal Bock auszugehen, Bier zu trinken oder wollen wir nochmal eine Runde spazieren gehen oder so. Weil so ein soziales Umfeld muss sich ja auch irgendwie erstmal entwickeln. Und natürlich war das eine Befürchtung, wie das so läuft. Und natürlich ist jetzt halt auch dieser neue Job, also die Standortleitung an sich, eine neue Herausforderung und auch viel mehr Verantwortung. Also wir sind da im Büroteam von 4 Leuten. Also ich habe jetzt quasi 4 Leute unter mir im Büro, was total abgefahren ist. So. Ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Man will es dann ja auch gut machen und man will dann ja auch irgendwie eine gute Leitung sein fürs Team, für die Leute, die da arbeiten auch einfach.
Wenn ich fragen darf, hast du eine Beziehung?
Ja.
Hast du die Beziehung mitgenommen?
Nee, die Beziehung ist in Hamburg.
Ich weiß, es ist gerade sehr persönlich, aber ich finde das total interessant, gerade wenn man aus jobtechnischen Gründen in eine für mich unattraktivere Stadt geht, ob man es schafft, seinen Lebenspartner davon zu überzeugen, lass uns doch mal von Hamburg nach Düsseldorf ziehen, weil mein Job ist mein Traum.
Man muss dazu sagen, das hat sich sehr spontan entwickelt. Also da stand die ganze Geschichte mit Düsseldorf schon und der Vertrag war gerade unterschrieben. Und dann ist der junge Mann erst in mein Leben getreten. Timingmäßig nicht so ganz optimal, aber man versucht jetzt halt das Beste draus zu machen.
Ich muss mich daran erinnern, dass ich war 2011 oder 2012 war ich mit meinem Studium fertig und hatte die Möglichkeit gehabt, gleich fest an einem Stadttheater spielen zu können. Und das einzige Problem war, das lag in Bautzen.
Wo zur Hölle ist Bautzen?
Bautzen ist an der polnischen Grenze. Und der Intendant hat mich halt spielen gesehen und hat gesagt, ich habe dich spielen gesehen, ich will dich unfassbar gerne bei mir in unserem Theater haben, in Bautzen. Aber dazu kam halt der Dialekt, spricht der Sächsisch? Ah, ja, stimmt. Ah ja, klar, ist ja Bautzen. Oh, okay. Und wo ist es? Hab mir angeguckt, wie halt so die Rate halt auch der Bautzen ist jetzt nicht die linke Glocke, die ich jetzt hier in Hamburg habe. Und es ist weit weg und ich war in meiner Beziehung und ich habe mich gegen meinen Job entschieden und für Hamburg. Und bin deswegen auch gar nicht traurig gewesen. Es wäre meine Möglichkeit gewesen, einem festen Ensemble in einem Stadttheater zu spielen, was mega geil gewesen wäre, karrieretechnisch. Aber ich hatte so keine Lust, Hamburg zu verlassen, weil ich mich so sehr in Hamburg verliebt habe. Düsseldorf ist noch was anderes als Bautzen. Aber deshalb finde ich, das ist ein gewagter Schritt. Aber du kommst ja auch wieder hierher und pendelst jetzt ja auch gerade, merke ich. Ist ja auch nicht so weit. Düsseldorf ist ja auch gefühlt nur 7 Stunden entfernt.
Nee, also es sind tatsächlich mit dem Zug unter 4 sogar.
Oh.
Also sogar bis Altona. Mhm. Also ich habe mal mein Hamburg-Standbein auch nicht ganz aufgegeben. Ich wohne mit meiner besten Freundin zusammen und wir haben mein Zimmer ein bisschen umgebaut. Sie nutzt das jetzt als Wohnzimmer mit und als Arbeitszimmer und ich kann dann quasi immer mal kommen und gehen, wie ich lustig bin und wann ich möchte und habe immer noch ein Bettchen und eine kleine Wohnung hier in Hamburg.
Planst du dein Leben eigentlich im Sinne von, du weißt, was eigentlich in den nächsten 3 Jahren passieren wird?
Nein. Also,
das klang gerade halt. Also habe ich mir so gedacht, so, ich glaube, sie könnte so der Typ sein, die dann halt einfach sagt, ja, dann habe ich ihn fertig studiert, dann habe ich auf jeden Fall Head of Everything in Düsseldorf abgeliefert. So, und dann mache ich mein eigenes kleines Imperium für Hardcore-Emo-Bands aus den Staaten.
Klingt fantastisch, die Idee.
Ja.
Nein, ich finde, man kann gar nicht so weit planen, weil meistens kommt es dann doch anders einfach als gedacht. Deswegen ist gerade so der Step irgendwie, ich mache jetzt die Düsseldorf-Geschichte und freue mich, also habe da auch wirklich Spaß dran. Sind ganz neue Aufgaben, vor denen ich auf einmal stehe, so als Standortleitung irgendwie. Ich führe jetzt Bewerbungsgespräche mit Leuten, die teilweise viel qualifizierter sind als ich. Das ist total abgefahren.
10 Jahre älter.
Ja, wirklich. Also, es ist wirklich abgefahren. Und dann kann halt aber auch sein, dass ich irgendwie, weiß nicht, in ein paar Jahren einfach sage, oh, Düsseldorf, ich bin hier nie angekommen. Mir gefällt es hier einfach nicht. Ich möchte nochmal woanders hin. Und vielleicht muss es nicht mal unbedingt Hamburg sein. Vielleicht wird es auch einfach ganz woanders auf der Welt. Ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach immer, dass man sich in seinem Umfeld wohlfühlt, mit seinem Job wohlfühlt, weil ich würde nicht gerne irgendwie zu einem Job gehen, wo ich irgendwie mir morgens schon denke, boah, was für eine Scheiße da schon wieder. Und mich einfach nur noch aufs Wochenende freue und auf nichts anderes mehr unter der Woche. Deswegen nehme ich das einfach irgendwie immer so ein bisschen, wie es gerade kommt und auch wie es gerade passt.
Ich habe gerade so ein Flashback, so eine Erinnerung. Haben wir darüber gesprochen, über Männer in Situationen mit Frauen und Mansplaining?
Nee, das war nicht ich. Vielleicht hast du da mit einer anderen oder mit jemand anderen drüber gesprochen.
Ich habe gedacht, das wär mit dir gewesen, dass man darüber gesprochen hätte, gerade halt auch, weil wir in so einer immer noch in so einer krass weißer Cis-Mann dominierten Männerbranche arbeiten. Das sag ich als weißer
Cis-Mann. Wir haben uns auf jeden Fall über Sexismus in der Branche unterhalten.
Stimmt, wir haben uns über Sexismus unterhalten.
Genau, und wie schwer es auch manchmal ist für Frauen in der Branche, gerade in der Live-Branche auch.
Sind wir da zu einem Ergebnis gekommen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, da kommt man auch nicht zu einem Ergebnis.
Fuck. Machst du dir darüber Gedanken? Also ich meine, du hast ja gerade gesagt, ich meine, du bist 27, du bist in einer leitenden Position.
Ich mache mir da super viele Gedanken drüber, weil das auch natürlich eine Situation ist oder ein Thema ist, mit dem ich tagtäglich konfrontiert bin einfach. Wie oft hatte ich das auf Produktion? Damals natürlich irgendwie häufiger oder vermehrter als heute halt. Aber dass irgendwie ein Tourleiter Mitte, Ende 40 vor mir stand, mich von oben bis unten angeguckt hat und da wusste ich schon, alles klar, mit dem werde ich heute Spaß haben, weil der wird einfach ätzend werden, weil er mich nicht ernst nimmt.
Aber was macht man denn dann? Das ist halt so blöd, darüber zu sprechen, weil ich halt selber alt und weiß bin und glaube ich teilweise, bevor irgendetwas passiert ist, ist ja gesellschaftlich irgendetwas passiert und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann das passiert ist, ob das schon 2018 oder 2019 gewesen ist, dass man sich mehr reflektiert hat und auch gedacht hat, Mann, ja, ganz klar, du gehörst mit dazu. So, du denkst halt irgendwie, alles ist, du behandelst die Leute cool und du bist mega nett und bist sweet und ich weiß halt, wie ich halt bin. Ich versuche charmant zu sein und bin aber trotzdem für manche Leute ein absolut arroganter Mensch. Und glaube ich, in dieser Mischung aus Arroganz und aus Charmanz wirkt das, glaube ich, vielleicht auch weird meinen weiblichen Kolleginnen oder KünstlerInnen gegenüber. Ich weiß halt, dass ich mir erst Gedanken gemacht habe, wie wirke ich eigentlich auf die andere Person, erst ganz, ganz spät, erst vor 4, 5 Jahren, so dass ich damit angefangen habe und jetzt auch gerade, wenn wir Gäste halt bei uns im Podcast haben, immer mehr, dass man sich vorher nochmal überlegt, was man sagt oder bevor man halt einen dummen Spruch rausholt, das weiß ich nicht. Findest du das in der Branche, dass da auch gerade etwas passiert, weil du schon so lange da eigentlich mit dabei bist? Ich meine, du bist jetzt seit sieben Jahren bist du in der Branche und hast den Weg zwischen Praktikanten, Auszubildende und ausgelernte Veranstaltungskauffrau. Den hast du ja hinter dir. Findest du, dass sich in diesen Jahren schon was geändert hat oder hast du das Gefühl, dass es gleichbleibend scheiße?
Nee, also es hat sich auf jeden Fall was geändert. Ich glaube, weil es halt aber auch immer mehr Initiativen gibt und auch immer mehr Leute, die darauf aufmerksam machen, dass da einfach Missstände sind. ich finde es auch gut, immer mehr zu sehen, dass es mehr Frauen in der Musikbranche gibt. Wir hatten zum Beispiel irgendwie einen Jahrgang bei ASS irgendwie an Azubis nach mir, was halt alles nur junge, talentierte Mädels waren. So. Und das fand ich super, dass man auch die, also gerade die jungen Mädels irgendwie supportet. Ich hatte immer das Glück in meiner Ausbildung, dass der Andreas mich immer supportet hat und auch wirklich Tourleitern dann auch gesagt hat, so, nee, red da bitte mit Siamke, die ist heute zuständig. Ich bin einfach nur hier, um mir die Show anzugucken. Mhm. Und sowas ist halt auch wichtig, dass einfach dieser Support auch von, ja, ich glaube, dass der Support von alten weißen Männern für junge Frauen auch da ist. Dass also alte weiße Männer anderen alten weißen Männern erzählen, hey, du musst auch junge Frauen bitte ernst nehmen.
Also, dass wir alten, die Leute, alte weiße Männer, reflektierte alte weiße Männer sollten unreflektierten alten weißen Männern gerne sagen, dass sie mal die Fresse halten sollen und der Frau zuhören sollen.
Ja.
Findest du es nicht übergriffig in der Form, dass ich als Typ dann wieder so tue, als wenn ich jetzt der Retter wäre und dann sage, jetzt hör mal bitte auf, so mit meiner Auszubildenden umzugehen, hör ja bitte zu. Ist das nicht auch in irgendeiner Form übergriffig?
Es ist in der Form übergriffig, es kommt, glaube ich, auf die Art und Weise drauf an. Also natürlich, wenn ich mich da jetzt irgendwie in eine Konfliktsituation als quasi der Retter zwischenschmeiße und irgendwie das Zepter ergreife und die Situation so quasi versuche zu klären, klar, dann ist das übergriffig. Aber wenn man quasi direkt damit konfrontiert ist und dann einfach nur gesagt bekommt, hey, nee, ich bin da nicht zuständig für, bitte wende dich an meine Kollegin, dann finde ich es ehrlich gesagt nicht übergriffig. Es kommt auf die Art und Weise drauf an.
Ich versuche halt von Podcast zu Podcast immer mehr zu lernen, wie ich mit anderen Leuten umgehe. Der beste Gedanke ist, jede Person im Raum fühlt sich in irgendeiner Form wohl. Alle haben ein gemeinsames Ziel und alle fühlen sich irgendwie ein bisschen wohl. Das ist natürlich irgendwie blöd, wenn man dann mit so einem Typen, mit so einem alten 50-jährigen weißen Dude zusammenarbeitet, der überhaupt gar nicht mit Frauen redet. Der fühlt sich dann nicht wohl, wenn er mit Frauen redet. Weiß ich auch nicht, warum das... Ich kenne das halt nicht. Also ich kenne diese Situation halt nicht, weil ich aus einem Haushalt komme, wo meine Mutter genauso viel auf der Arbeit gesagt hat wie mein Vater, weil die haben zusammen einen Bauernhof geleitet. Und ich kannte das eigentlich immer, dass meine Mutter und mein Vater gleichberechtigt gewesen sind in vielen Sachen. Und mein Vater auch immer gesagt hat, wenn ich Fragen hatte, frag den Chef. Also frag die Chefin. Deshalb habe ich gerade, wenn es um arbeitstechnische Situationen ging, irgendwie niemals Verständnis dafür, dass man nicht mit Frauen zusammenarbeiten kann. Ich habe immer das Gefühl, das passiert gar nicht in meiner Welt, aber es passiert immer noch.
Es passiert immer noch, aber wie gesagt, es ist definitiv besser geworden die letzten Jahre. Also ich glaube, über die Pandemie haben auch viele sich auch vielleicht einfach mal aus diesem Hamsterrad raus und sich mal hinsetzen können und schauen können, okay, was mache ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und wieso verhalte ich mich so? Und dass viele da vielleicht auch einfach mal Zeit hatten, sich selber zu reflektieren, kann ich mir gut vorstellen. Und auch einfach dadurch, dass es halt darüber gesprochen wird.
Führst du oft mit deinen Kolleginnen darüber Gespräche?
Ja.
Was ist das Thema Nummer eins?
Es gibt viele Themen. Also es gibt gar nicht so das Thema Nummer eins. Also natürlich gibt es irgendwie, hey, warum war die Situation jetzt so, wie sie war? Wurde ich nicht ernst genommen? Habe ich einen Fehler gemacht? Ich glaube, gerade junge Frauen fangen auch häufig dann erstmal direkt an sich selbst zu zweifeln. Das finde ich eigentlich ganz schlimm, obwohl sie eigentlich gar nichts falsch gemacht haben. Und genau, und da sprechen wir viel drüber. Ansonsten halt auch viel über Arbeitsthemen, aber auch mit männlichen Kollegen. Also es ist nicht nur, dass ich mit meinen weiblichen Kollegen, Kolleginnen darüber spreche.
War das für dich als Auszubildende schwieriger?
Nee, gar nicht, weil das bei uns in der Firma aber auch nie ein Thema war.
Auch nicht auf Produktion?
Auf Produktion war es natürlich schon ein Thema, ich sag mal, mit irgendwie hin und wieder mal irgendwie externen Leuten, aber innerhalb der Firma gab es halt dieses Mann-Frau-Ding gefühlt, also aus meiner Sicht gefühlt nicht so, sondern man wurde halt danach gemessen ist auch so ein blöder Ausdruck dafür, aber einfach, was ist dein Job, wie machst du deinen Job und
bist du gut in deinem Job, ist es scheißegal, ob du männlich, weiblich oder divers bist, Hauptsache du bist halt gut in deinem Job.
Genau.
Aber es ist voll cool, ich meine, du bist ja auch jetzt eine neue Generation von von Menschen in der Branche und es dauert ja ewig, bis die alten weißen Männer da halt an der Spitze auch abgelöst sind, das dauert ja halt auch, das ist ja auch ein Prozess, bis dahin. Manchmal habe ich das Gefühl, dass halt vielleicht auf der anderen Seite der Hörerinnen halt auch so teilweise vielleicht der ein oder andere Mann denkt so, dass ich mir viel zu viele Gedanken darüber mache. Ich denke jetzt auch, oder ich mache mir jetzt auch Gedanken und frage mich einfach, fühlst du dich gerade wohl? Also findest du gerade die Situation, in der wir in einem geschlossenen Raum sind, fühlst du dich halt wohl?
Doch schon.
Okay.
Also doch schon. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich mich nicht wohlfühlen würde, dann würde ich auch einfach sagen, hey, sorry, mein Hund muss nochmal vor die Tür.
Okay, oder am besten gar nichts sagen. Du, ich habe Fragen für dich. Und zwar, die haben erstmal überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Mit dieser Band putze ich meine Wohnung.
Ich höre gerne zum Wohnungsputzen, wie auch zum Abrechnung machen tatsächlich.
Voll die geile Kombination.
Wie meine Freunde es immer so liebevoll betiteln, Brüll- und Krachmusik.
Wo kommt diese Faszination von Brüll- und Krachmusik her?
Ich habe den Begriff irgendwann mal, hatten das Freunde von damals aus der Schule zu mir gesagt, so, du hörst ja immer so Schreimusik und so. Und irgendwann wurde daraus dann aus dem Begriff Schreimusik Brüll- und Krachmusik. Und ich fand es irgendwie sehr charmant. Und seitdem sage ich irgendwie, wenn Leute fragen, was hörst du denn gerne für Musik? Ja, ich höre privat total gerne Brüll- und Krachmusik.
Hattest du früher mal so eine kleine Emo-Phase?
Natürlich hatte ich die.
Hattest du so abgeschnittene Handschuhe?
Nee, die hatte ich leider nicht.
Die hatte ich. Hattest du Stulpen über den Arm?
Nee, die hatte ich auch nicht.
Die hatte ich auch. Hattest du lange Haare schwarz gefärbt?
Ja.
High-Check. Bam, da sind wir mit dabei.
Und Nietengürtel.
Ah, weiß mit Nieten oder schwarz?
Schwarz mit Nieten. Ich habe damit mal ganz furchtbar das Auto von meinem Papa zerkratzt. Der war nicht chemisch darüber.
Ich habe mir damit immer meine T-Shirts kaputt gemacht, vorne, wenn das T-Shirt immer über den Gürtel halt hing. Dann sind die T-Shirts dann immer so ziemlich löchrig gewesen und ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, was das gewesen sind. Ob das Motten sind oder das ist einfach der beschissene Emo-Gürtel. Etwas, wofür ich mich selber immer wieder gerne auf die Schulter klopfe.
Dass ich meinen Hund einigermaßen gut erzogen habe.
Kommt er mit nach Düsseldorf?
Ja.
Was für einen Hund hast du denn?
Ich habe eine sehr klein geratene französische Bulldogge.
Wie klein ist die denn geraten?
Also normalerweise wiegen diese zwischen 12 und 15 Kilo und meine wiegt halt so 7.
Mein erster Kuss hatte ich an diesem Ort.
Bin ich mir gerade unsicher. Ich glaube, es war der Schulhof in Bremerförde.
Ein Wunsch aus meiner Vergangenheit, der sich nicht erfüllt hat und ich bin froh darüber.
Ich glaube, mit 17, 18 Jahren hatte ich mir mal gewünscht, mir ein Tattoo stechen zu lassen.
Hast du es gemacht?
Nee, eigentlich nicht.
Bist du jetzt tattoofrei?
Ich bin tattoofrei, ja.
Was sollte es für ein Tattoo sein? Ein Tribal.
So ungefähr, ich möchte nicht drüber sprechen.
Oh, große Emo-Frage. Hattest du eine Stacheldrahtkette?
Nee, hatte ich nicht.
Das finde ich bei einem Menschen sexy.
Ich finde guten Musikgeschmack tatsächlich an Menschen sexy.
Echt?
Ja.
Ich finde, das ist ein Kriterium. Es ist auch ein wirklich wichtiges Kriterium.
Total.
Man muss mit einem Menschen auf jeden Fall von Hamburg nach Düsseldorf fahren können und das Radio muss an sein oder beziehungsweise Musik muss laufen können und man darf sich nicht bei jedem dritten Song denken, was höre ich da gerade?
Genau so ist es.
Hast du schon mal jemanden gekickt, weil der einen beschissenen Musikgeschmack hat?
Ja.
Kannst du dich an den Song erinnern, den du gehört hast, als du gesagt hast, okay, jetzt vorbei?
Ich glaube, es war eher, als ich irgendwas erzählt hatte über Musik und Linkin Park hätte ich gerne mal live gesehen und dann die Frage kam, wer ist ein Linkin Park? Und ich mir dachte, okay, nee, danke, ciao.
You're dismissed. Ich meine, früher war es auch viel einfacher, weil man, also ich hatte früher einen riesengroßen CD-Schrank und einen riesengroßen Plattenschrank. Und man konnte dann immer anhand dessen sehen, wie viel Musik ich eigentlich hatte, dass ich jemand bin, der sich sehr viel mit Musik beschäftigt. Und anhand dessen, was man da halt auch drin gesehen hat, und es waren halt keine Bravo-Hits, konnte man sich ausdenken, aha, so ist dieser Mensch. So, und jetzt hat man, ich weiß nicht, zeig mir deine Spotify-Playlist oder was. Das geht halt irgendwie nicht mehr. So.
Ja, wobei, zeig mir deine Spotify-Playlist ist, glaube ich, so das neue, zeig mir deinen Plattenschrank.
Aber du gehst doch jetzt nicht zu einem Menschen hin und sagst so, ey, kann ich mal kurz deine Spotify-Playlist haben?
Warum nicht? Ist halt direkt.
Wie habt ihr euch kennengelernt? Nee. Das Dümmste, was ich als Teenager gemacht habe.
Ein Freund von mir damals hatte mich hochgehoben, ist irgendwie aufgrund von, wir hatten ein bisschen was getrunken, ins Wanken geraten und umgekippt und mein Ellbogen war angebrochen. Und anstatt wie ein vernünftiger Mensch dann ins Krankenhaus zu fahren,
haben wir weiter Party gemacht.
Genau, ich glaube, meine Mama war wirklich nicht begeistert. 4 Wochen Gips waren auch nicht so geil.
Für diesen Trend bin ich zu alt.
für Jogginghosen als Alltagskleidung?
Snoosen oder sofort aufstehen?
Snoosen, mindestens eine Stunde.
Du snoost eine Stunde?
Ja, auf jeden Fall.
Weißt du, wie ungesund das ist? Auf was ist denn dein Timer an? Auf 8 Minuten?
Ich glaube 9.
Boah, brauchst du so lange, um hochzukommen? Oder?
Ich bin einfach kein Morgenmensch.
Sollte man dich morgens nicht ansprechen?
Auf gar keinen Fall.
Diesen Spitznamen werde ich nicht los.
Siami werde ich auf jeden Fall nicht los.
Siami ist cool, das kann ich mir auch merken.
Und den anderen Spitznamen werde ich leider auch nicht los, aber den verrate ich hier nicht, weil der ist von meiner Oma damals, hat meine Oma mich früher als Kind immer genannt und irgendwann haben das mal Freunde von mir aufgeschnappt und so der engste Kreis weiß das, aber ich möchte es jetzt nicht hier in dem Podcast erzählen.
Okay, würdest du mir den erzählen und ich piepst das nachher raus?
Na gut.
Okay. Der ist aber schon süß. Ich finde ihn okay.
Er ist okay, aber ich habe ein bisschen Angst, dass sich das verselbstständigt.
Dass du in der neuen Firma, ne?
Verstehst
schön in,
du.
Schön in Düsseldorf, da wäre es gerade im Start, ja. Aber schon, das kann man auch geil schreien. So über so eine Großproduktion.
Auf gar keinen Fall. Nein, wenn meine Oma das sagt, ist das okay, die darf das.
Letzte Frage. Freunde und Freundinnen sagen immer:
Du bist so Ordnungsfanat.
Bist du richtig manisch dabei?
Also bei mir.
Da gibt es auch ein anderes Wort, pedantisch.
In meiner Wohnung auf jeden Fall.
Darf man da mit Schuhen rein?
Nein.
Gibt es so extra so Schuhsocken oder gibt es muss man Tüten, so eine Tüte anziehen?
Bevor Schuhe einfach vor der Tür ausziehen, drin ist es sauber.
Hast du auch so Pantoffeln, die da halt liegen für die Gäste?
Ja, natürlich.
Du hast wirklich Gästepantoffeln?
Ja.
Du hast Gästepantoffeln?
Ja.
Okay, gut. Bist du denn? Wie oft putzt du deine Wohnung?
Oh, mindestens einmal die Woche.
Gehst du genauso akribisch vor in deiner Arbeit wie in deiner Wohnung?
Schon. Ich habe auch das Büro bei uns immer, weil der Putzdienst mir nicht also ordentlich genug sauber gemacht hat. Und,
wo kommt sowas her?
Ich habe keine Ahnung.
Ich kann mich an eine Situation erinnern. Also ich bin nicht pedantisch. Ich bin halt irgendwo zwischen, wenn ich etwas mache, dann mache ich das ordentlich, logistisch, dann hat es alles seine Struktur und dann wird das erstmal richtig gemacht. Also wenn ich sauber mache, dann hänge ich da auch 3, 4, 5 Stunden. Aber es kann auch mal sein, dass dann eine ganz lange Zeit halt nichts mehr passiert. Aber ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter, ich hatte früher Lego und Spielsachen, man kennt es, ne? Das Kinderzimmer, überall liegen die Spielsachen herum. Und für meine Mutter war es dreckig und ich muss meine Bude aufräumen. Und sie hat einfach alle meine Spielsachen, die ich hatte in meinem Zimmer, auch aus den Schränken und sowas, einfach in die Mitte hineingeworfen. Alles, was ich besessen habe. Ich bin durchgedreht. Ich bin jähzornig geworden. Ich habe mit Sachen geworfen. Ich habe sie angeschrien. Wie kann das nur sein? Das war so ein riesengroßer Haufen. Und dann, daran kann ich mich erinnern, dass das dafür gesorgt habe, dass ich dann nicht mehr so wahllos meine Spielsachen irgendwo rumliegen lassen habe.
Bei mir ist es tatsächlich irgendwie gekommen, als ich ausgezogen bin. Also so, wenn ich mich so dran erinnere, mein Jugendzimmer, das sah auch manchmal sehr wild aus. Und als ich dann ausgezogen bin bei meinen Eltern und alleine gewohnt habe, dann habe ich das irgendwie so ein bisschen entwickelt, dass es muss sauber sein, es muss ordentlich sein, es ist, es dürfen keine Klamotten rumliegen.
Siehst du da viele Parallelen zu deinem Job?
Ja, vielleicht ein bisschen.
Sind das gute Attribute, die du mitbringst, die man auch in diesem Job eigentlich auch haben muss?
Ich glaube schon, dass in dem Job Genauigkeit und Struktur und auch sauberes, ordentliches Arbeiten auf jeden Fall wichtige Eigenschaften sind.
Kann es deshalb auch einfach sein, dass dein Chef gesagt hat, weißt du was, ich glaube, das ist genau die richtige Person dafür?
Wahrscheinlich wird es einer der Gründe sein, ja.
Wie jeder bringt halt seine Skills mit. Ich kann gut mit Menschen. Ich kann gut Leute verkuppeln und ich kann gut Menschen Ideen aufschnacken. Aber sobald es so in die logistische Zahlenfalle kommt, da dreht sich alles bei mir um. Das ist irgendwie etwas, was ich überhaupt gar nicht kann. Also deshalb Respekt davor. Ich finde es total geil, wenn jemand das machen kann.
Ja, also es ist auf jeden Fall auch manchmal herausfordernd, die ganze Geschichte. Aber im Großen und Ganzen, ja, man braucht Zeit, wenn man hinter den, also du stehst ja, glaube ich, auch viel auf der Bühne und.
Das denkt man schon, aber ich mache auch immer sehr viel dahinter. Ich habe immer einen Club im Nacken. Hört sich komisch an, aber ist so. Ich habe mit 21 das erste Mal einen Club im Nacken gehabt und das, ich sage es einfach mal so im Nacken, weil irgendwo ist, suche ich immer die Clubnähe als mein Zuhause und egal in welcher Form ich da drin beschäftigt bin, ob als Booker oder als guter Geist des Hauses oder als Vereinsmitglied oder als DJ oder, aber irgendwo klebe ich in einem Club und ClubbesitzerInnen fühlen sich bei mir geborgen, wenn ich da irgendwie mit rumwuschel. Ich weiß es auch nicht, das ist halt immer ein Teil davon. Und deshalb ist so die eine Seite der Veranstaltung genauso bekannt wie die auf der Bühne zu stehen. Ich fühle mich unwohl, wenn ich kein, wenn da kein nichts, also wenn da kein Club ist. Es ist so die Astra Stube, ist auch, die macht bald dicht. Und ich habe auch gesagt, so die Hebebühne, in der wir gerade sitzen, das ist der letzte Club, in dem ich irgendwas machen will. Ich will das nicht mehr. Aber ich weiß ganz genau, wenn hier irgendwann die Pforten geschlossen sind oder die Astra-Stube dicht macht, irgendwo wird es wieder irgendeine neue Live-Location geben, wo ich meine Finger im Spiel habe. Und ich krieg das nicht, raus. Und ich würde es manchmal so gerne, aber ich kann das nicht. Das ist, glaube ich, auch pedantisch.
Vielleicht auch. Oder halt aber auch ein Stück Geborgenheit, was es dir vielleicht gibt.
Ja, schlimm eigentlich, dass der Club mehr Geborgenheit gibt als so ein selbstgemachtes Nest irgendwo im kleinen Bremerförder Städtchen, wo man sagt, das ist mein Haus, das ist mein Garten, das ist mein Baum, meine Garage, meine zwei Autos. Aber ich zum Beispiel kann überhaupt gar nichts mit anfangen.
Ich auch nicht. Ich finde es schön, wenn Leute sich damit wohlfühlen und verstehe total, wenn Leute sagen, ich baue mir jetzt ein Nest, ich kaufe mir ein Haus, Sicherheit, Eigentum, Altersvorsorge und so weiter und so fort. Für mich persönlich ist es halt auch einfach nichts. Einfach in der Kleinstadt, wo jedes Wochenende dasselbe passiert und oder gefühlt zumindest nach einer Zeit einfach jedes Wochenende dasselbe passiert, zu sitzen und in meinem Haus. Das würde mich, glaube ich, nicht befriedigen in dem Sinne.
Denkst du, du bist eine rastlose Person?
Nee, das glaube ich nicht. Ich möchte aber einfach noch was von der Welt sehen und ich möchte was erleben.
Das heißt, du willst dich nicht binden?
Nee, ich sage auch zum Beispiel, ich möchte keine Kinder haben. Hm. Ich freue mich total drauf, wenn meine Freundin und Freunde und Kinder kriegen. Und ich habe auch richtig Bock irgendwie auf Tante sein und mit denen was zu machen und so und finde es super. Aber für mich selber ist es, nee, auf gar keinen Fall. Also als ich mir vor 2,5 Jahren meinen Hund geholt habe, war ich wirklich kurz, also ich glaube, ich saß den kompletten Tag einfach heulend in meiner Wohnung und habe mir gedacht, oh mein Gott, du bist jetzt für dieses Lebewesen verantwortlich.
Ja.
Und ich habe den Hund damals geholt, die kannte aus einem kleinen Dorf aus Mecklenburg-Vorpommern. Und die kannte nichts, die kannte nicht meine Leine und ein Halsband und ich habe sie quasi da von ihrem Bauernhof geholt und habe sie halt hier in die Stadt gesetzt. Wie gesagt, nicht mal Leine und Halsband, die hatte vorher noch nie was anderes gesehen. Natürlich war dieser Hund am Anfang total überfordert,
ja.
Aber ich war auch total überfordert. Es war die ersten 2-3 Tage keine gute Konstellation. Aber man hat es dann halt hinbekommen, aber es war trotzdem am Anfang erstmal so diese Überforderung einfach so, dieses, oh Gott, du bist jetzt dafür verantwortlich und wenn es dem Hund schlecht geht, dann bist du dafür verantwortlich und wenn du den nicht regelmäßig fütterst, dann stirbt der und wenn du nicht aufpasst, dann stirbt der und wenn der vors Auto rennt, dann stirbt der so. Also es waren so ganz, ganz viele Ängste, so, weil man jetzt einfach dafür verantwortlich ist. Also wir hatten immer Haustiere. Ich hatte auch immer, mein Opa war damals Jäger, wir hatten Jagdhunde, ich bin mit Jagdhunden groß geworden. Aber da war halt immer noch irgendwie meine Mama oder mein Papa oder mein Opa halt, der sich halt hauptverantwortlich um die Tiere gekümmert hat. Natürlich musste ich auch mit meinem Familienhund mal Gassi gehen. So, ich wusste es, was es heißt, einen Hund zu haben. Aber ich war nie alleine dafür verantwortlich.
Geil, wie das alles auf einmal rausgeschossen kommt. So bam, voll das Thema. Und ist witzig, fast so das erste Drittel, wie du gesprochen hast, wäre fast so, als wenn du darüber gesprochen hast, wie es ist, Mutter zu sein. Musst du dich manchmal dafür entschuldigen, dass du keine Kinder willst?
Ja, schon.
Also ich kenne das, ich habe selber auch keine Kinder und möchte auch keine Kinder. Und jetzt ist schon soweit, dass meine Nichte ein Kind hat. Das heißt, ich bin Großonkel. Das heißt, in dem Sinne schon, eigentlich könnte ich schon Opa sein. Was eigentlich ein ziemlich weirdes Gefühl ist. Aber selbst wenn die Nichten und die Neffen halt anfangen, willst du eigentlich mal Kinder haben, geht's mir schon voll auf die Eier. Und das nicht verstehen können eigentlich, gerade wenn man da so vom Dorf kommt, dass man vielleicht einfach gar keine Kinder haben möchte.
Ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Situation, in welcher Bubble man sich gerade bewegt. So, ne? Also bewege ich mich halt eher irgendwie in einem ländlicheren Bereich mit in einer Bubble, wo die Leute irgendwie konservativere Ansichten haben. Oder bin ich halt einfach in Hamburg, wo halt die Leute einfach sagen, oh, du möchtest keine Kinder, okay, cool. Natürlich wird es halt irgendwie mal auch hinterfragt, ja, warum denn nicht? So, wo ich dann halt aber auch sage, hey, ich möchte mein Leben leben und ich möchte irgendwie Dinge tun, auf die ich Bock habe. Und ich möchte, einen Hund kann ich halt überall mit hinnehmen und den kann ich aber auch genauso im Zweifel mal ein paar Stunden alleine zu Hause lassen, ohne dass was passiert. Das kann man mit dem Kind nicht machen.
Von unserem Produzenten hat das Kind sich heute den Arm gebrochen. Passiert halt.
Passiert. Und ich glaube halt, als Mutter machst du dir dann die furchtbarsten Sorgen. Also eine Freundin von mir meinte irgendwann mal am Anfang zu mir, als ich, ich glaube so 2-3 Monate diesen Hund hatte, zu mir so, boah, ein Glück möchtest du keine Kinder haben, du wärst so eine richtig furchtbare Helikoptermutter.
Apropos Kinder, du, das passt ja auch perfekt. Ich habe einen kleinen Jungen, der kommt aus Bremerförde und der heißt Fiete. Und Fiete stellt immer mir intelligente Fragen, die ich meistens nicht beantworten kann. Deshalb bekommt unser Gast diese Frage bei Fiete fragt.
Fiete fragt.
Wow, Hauke, was ist ein Binnenhafen?
Hätte ich meine Erdkunde besser aufgepasst. Ein Binnenhafen ist doch quasi für die kleineren Schiffe im Binnenland. Also im.
Ich glaube, dafür muss man erstmal sagen, was heißt eigentlich Binnenland?
Ich würde jetzt behaupten, es ist quasi das Land, also nicht das direkt am Meer, sondern ein bisschen weiter rein ins Landinnere, weil Hamburg auch keine Binnenhafenstadt ist.
Nee, das ist eine Hansestadt, aber es ist trotzdem ein Binnenhafen. Kommt das Binnen aus dem Platt?
Es kann sein.
Buten und Binnen. Also draußen und drinnen. Buten und Binnen. Ich kenne das irgendwoher, Buten und Binnen.
Mir sagt es auch was, ich habe es schon mal gehört, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, was ein Binnenhafen ist.
Würde ich auch sagen. Also lassen wir das so formen. Also ein Binnenhafen ist ein Hafen, der nicht an ein Meer grenzt, sondern nur durch Flüsse erreicht werden kann.
Ich wollte gerade sagen, gibt es so einen Telefonjoker oder sowas?
Nee, ich sage einfach Chat. Das, meine neue Errungenschaft ist ChatGPT. Ich hänge so oft mit ChatGPT zusammen, mehr als mit meiner Mutter, das ist voll schwierig. Ich frage wahrscheinlich auch ChatGPT mehr als meine Mutter.
Ich überlege gerade, Hamburg zum Beispiel ist jetzt auch keine Stadt, die ans Meer grenzt, sondern nur an den Fluss in Anführungsstrichen. Aber ich habe auch noch nicht gehört, dass man sagt, dass Hamburg einen Binnenhafen hat.
So. Ein Binnenhafen ist ein Hafen, der nicht an der Küste, sondern an einem Fluss oder einem See liegt. Er dient als Umschlagplatz für Waren und Güter, die auf dem Wasserweg transportiert werden. Binnenhäfen haben oft einen direkten Anschluss an das Straßen- und Schienennetz, um den Transport der Güter weiter zu vereinfachen. In vielen Fällen sind sie wichtige Knotenpunkte in der logistischen Versorgungskette, da sie eine Verbindung zwischen Wasser- und Landverkehr ermöglichen. Binnenhäfen können je nach Größe und Bedeutung eine große Anzahl von Hafenanlagen, Kränen, Lagerhäusern und anderen Einrichtungen haben. Also ist Hamburg ein Binnenhafen. Wenn du nicht direkt an der Küste bist,
es ist ein Binnenhafen.
Es ist ein Binnenhafen. Siami. Siamke. Ich muss mich da echt dran gewöhnen. Ich mache das heute schon den ganzen Tag und ich möchte nicht Zwanche sagen. Ich mache das schon den ganzen Tag und da dreht irgendwas in meinem Gehirn um.
In der deutschen Sprache kennt man aber das SJ nicht tatsächlich. Das kriegen die meisten nicht hin. Ich höre auch ganz oft irgendwie Jamke, also dass sie das S einfach komplett verschlucken. Mhm. Sjanke ist auch immer noch gern genommen mit N in der Mitte.
Ja.
Statt mit M. Und oder man denkt einfach, es ist mein Nachname. Es ist auch ganz oft, dass ich irgendwo anrufe oder so, weiß nicht, sei es eine Hotelbuchung oder so. Und ja, wie ist denn der Name? Ja, Sjanke. Ja, und der Vorname?
Meier.
So, nee, es ist schon der Vorname. Ach so, oh.
So, wir haben eine wunderschöne Playlist, die heißt Astrakunaler Nacht Asyl Playlist. Die kann man finden auf Spotify. Und da darf sich jeder, der an diesem heutigen Podcast teilgenommen hat, einen Song oder zwei oder drei Songs drauf wünschen. Hast du etwas, was du draufpacken kannst?
Oha.
Dein momentaner Lieblingssong?
Ich höre momentan sehr gerne The Interrupters. Klassiker, Gave Me Everything.
Ein Zeitsprung und sag halt einfach, der Song deiner Emo-Hardcore-Zeit?
Ich glaube tatsächlich, es war Callejon. Das.
Okay.
Ja, war glaube ich so mit 15, 16 irgendwie die Band für mich.
Welchen Song davon?
Blitzkreuz.
Gut. Und dann, für welche Band hast du schon ein Ticket für dieses Jahr?
Für Slipknot.
Dann darfst du dir noch einen davon Song wünschen.
The Devil and I.
Siehst du, so einfach geht es. Kommst dir an mit dem Musikgeschmack und so und dann, es wird voll schwierig. Ja, was will ich? Du hast mir auch, frag mich doch was.
Was ist dein Emo-Favorite-Song aus der Jugend?
Mein Emo-Favorite-Song aus der Jugend ist, glaube ich, The Used mit So Here I Am. Wie heißt denn er? Du kennst den, oder?
Ja.
Ich glaube, der heißt sogar Here I Am, oder?
Kann sein.
The Used, definitiv. Und ansonsten würde ich mal sagen, junge Dame, also, schön, dass Sie sich den weiten Weg hierher getraut haben an deiner freien Tage. Du hättest auch den Tag mit deinem Freund verbringen können hier in Hamburg. Und jetzt musst du den leider mit mir hier verbringen. Aber schön, dass du auf jeden Fall da gewesen bist. Und ich freue mich total, dass du diesen großen Schritt nach Düsseldorf wagst und dass du viel Verantwortung in die Hand bekommst und dass du über das Thema Mansplaining offen in diesem großen Haifischbecken sprichst. Und ich denke, wir werden uns auf jeden Fall auf dem Reeperbahn-Festival treffen und über unsere weißen Cis-Männer-Kollegen den ein oder anderen Drink nutzen, um dann über die zu labern.
Ja. Spätestens dort.
Und ihr lieben HörerInnen und Menschen da draußen, wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Daniel ist da und Hauke auch. Tschüss.
Ciao.